Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen hier beim Hitze-Podcast mit unserem unvergleichlichen Michael Klein, da ist er wieder.
Ach, und mit dem noch taufrischen und nicht durchgeschwitzten André Hart.
Und das, obwohl hinter uns gerade 5 Stunden Sendung liegen und es ist so heiß, tatsächlich. Das ist, also klar, um euch erstmal ins Bild zu holen, vielleicht für alle Neu-Podcastler, für alle Neu-Klein, aber Hartler.
Hartler.
Tatsächlich so ein der Versuch eines Wochenrückblicks, aber ich denke, das ist entscheidend für diese Woche, dass wirklich die Temperaturen jetzt an der 30-Grad-Marke kratzen und ja, es ist Sommer, es ist seit dieser Woche auch offiziell Sommeranfang, das heißt, wir haben die Sommersonnenwende hinter uns, die Tage werden wieder kürzer, aber mitnichten kühler, im Gegenteil, das ist wirklich sehr heiß und um vielleicht auch mal ein bisschen ein Bild zu malen, Micha, du sitzt jetzt da in deinem Tanga-Slip.
Ja, ja. Tanga ganz, ganz dünn, nur String eigentlich, aber ja. Trotzdem Tigermuster drauf.
Und trotzdem getigert und ich in meiner Dreiecksbadehose. Und da müssen wir auch schon die erste Wissenslücke schließen, weil du hast dich ja mal geoutet. Du hast ja keine Ahnung mehr, was so eine Dreiecksbadehose ist oder war.
Nee, das ist an mir Gott sei Dank irgendwie vorübergegangen.
Ja, da merkt man eben, dass wir unterschiedlich sozialisiert wurden. Du in Nordrhein-Westfalen, ich seinerzeit im Osten der Republik in Sachsen-Anhalt. Und ja, wirklich, ich kenne das noch als Kind. Dreiecksbadehosen, die waren, nicht zum Knöpfen, die waren zum, da war eine Schleife dran. Also wirklich ein Dreieck und man musste das mit einer Schleife zubinden, dass die überhaupt hält und hatte schon was. Also es ist ein Vorläufer des Tangaslips, würde ich sagen. Und so sind wir damals baden gegangen. Ich weiß noch, meine hatte so ein betörendes Olivgrün, meine
Oh, von der NVA?
Es war eher so Froschgrün vielleicht. Froschgrün, also Olivgrün, okay. Wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu dunkel. Also so zwischen Frosch und Olivgrün, würde ich sagen.
Also sowas, was man heute als Mund-Nasenschutz nehmen würde.
Sowas würde man nehmen,
ja. Hat man sich damals um das andere Körperöffnung gebunden.
Es war wirklich, also ein Renner. Ich glaube, die Dinger haben drei Mark damals gekostet oder so. Mhm. Und die hatten alle hatten Dreiecksbadehosen. Verrückt. Aber das ist wirklich Schnee von gestern. Heute ist es heiß und es ist eine Nach-Corona-Premiere. Obwohl, und ich glaube, das erzählen wir auch jedes Mal in diesem Podcast, aber wenn wir jetzt nach Corona sagen, meinen wir ja eigentlich nicht, dass es schon hinter uns liegt. Im Gegenteil, das ist die Meldung jetzt vom Ende dieser Woche. Wir sind heute im 26. Juni, Micha. Heute ist der 26. Juni, genau, der Tag vor Siebenschläfer. Der 26. Juni, dass zum Beispiel die Infektionszahlen in den USA eine neue Rekordmarke erreicht haben. 40.000 in 24 Stunden hatten die noch nie.
Innerhalb eines Tages, ne? Innerhalb eines Tages 40.000 Infizierte.
Also, richtig, muss man sich überlegen. Richtig. Also es ist noch nicht vorbei und es wäre vielleicht oder wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich verfrüht, von der Nach-Corona-Zeit zu reden. Aber so langsam normalisiert sich ja trotzdem alles. Und ich hatte gestern meine erste Veranstaltung seit Monaten mal wieder. Ja, so meines Zeichens als Ansager ist man ja gar nicht mehr rausgekommen. Ist ja alles abgesagt worden. Und gestern beim lokalen Energieversorger, ach, ich kann es ja sagen, bei der 1 im Autokino, Micha, im Autokino. Wir hatten eine Veranstaltung, da hat sich quasi die Firma nochmal so ein bisschen präsentiert, die unterschiedlichen Teams, die unterschiedlichen Abteilungen. Es war irre heiß und deswegen, ich habe da manchmal auch regelrechte Aussetzer gehabt. Ich hoffe, es hat keiner gemerkt. Also doch, ich glaube, der Martin hat es gemerkt. Der Martin, was der Chef ist, so ganz am Anfang, ich weiß gar nicht, wie ich drauf geguckt habe. Ach doch, er hatte einen Vergleich mit Hannibal. Kennst du hier, wie heißt denn das Team, das A-Team? Ja?
Ach, ich dachte, du meinst Hannibal Lecter, der die Gehirne isst.
Der Hannibal ist doch der Chef, der mit der dicken Zigarre.
Weißt der du, sagt, ich liebe es, einen Plan zu haben.
Ich liebe es, einen Plan zu haben.
Nee, genau, wenn ein Plan gelingt, sagt er.
Richtig, wenn ein Plan gelingt, genau. Und genau das hatte der Martin gestern zitiert. Ich liebe es, wenn ein Plan gelingt. Und ich mit meinem Halbwissen wollte sagen, hier, Hannibal. Ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler im richtigen Leben heißt. Das war nämlich der Filmpartner von Audrey Hepburn. Und ich hatte echt einen Blackout. Ich bin nicht auf den Film gekommen, wo er der Filmpartner von ihr.
Heute nachreichen.
Berühmtesten Filme überhaupt in der Hollywood, in der Filmgeschichte schlechthin. Und ich sage immer, Mensch, Audrey Hepburn, da mit den langen Zigarettenspitzen und dem kleinen Schwarzen. Mensch, wie hieß denn? Und ich hab's dann irgendwie weggefluffelt. Wie gesagt, außer Martin hat's, glaube ich, keiner gemerkt. Natürlich war die Rede von Frühstück bei Tiffany. Und ich hatte einfach, es war so heiß dort auf dieser Bühne. Es war so, die Sonne krachte dort drauf. Und deswegen, also es war einfach weg.
Ja, aber wie Frühstück ist denn dann im Autokino Tiffany. Für die Menschen, die in den Autos sitzen? Haben die alle die Klimaanlage?
Klimaanlage an? Oder linke Tür, also beide Türen auf, dann zieht's ein bisschen rein. Aha. Und ich glaube, das geht schon auszuhalten. Ja, das ist halt so ein bisschen der Nachteil des Autokinos. Wenn es zu kalt kalt ist, frierst du, musst den Motor laufen lassen, was man natürlich nicht machen darf. Und wenn es zu heiß ist, ja, musst du gucken, dass die Klimaanlage, das sollte man eigentlich auch
dafür machen. Musst du auch den Motor laufen lassen, das ist genauso umweltsaumäßig.
Ist auch doof. Aber es war ein sehr schöner Abend und ich habe das jetzt wenigstens hiermit aufgeklärt. Ja, Frühstück bei Tiffany, also ist völlig weg und wir haben uns ja auch in unserer Sendung, Micha, heute sowas von verbupselt und verbapselt und irgendwie vergaloppiert. Das ist also wirklich der Hitze zuzuschreiben und vielleicht können wir ja vorab diesen Podcast schon mal entschuldigen, wenn hier nicht alles so rund läuft. Wir wollen euch auch nicht eure Zeit stehlen, um Gottes Willen, aber ich bin jetzt deshalb auf das Thema Kino und erste Veranstaltung gekommen, weil das ist vielleicht ein schöner Titel für heute. Manche mögen es heiß.
Manche ja, schön. Okay, arbeiten wir uns an dem Titel ab. Wobei genau. Ich habe schon wieder ganz andere Assoziationen bei manche mögen es heiß, weil du irgendwie waren ja eben...
Warte, lass mich raten, meine Dreiecksbadehose.
Ja, bei Dreiecksbadehose, bei Klima... Problemen, die man so am eigenen Körper dann entdeckt. Weil ich hatte gestern, wo war das denn? Wie heißt denn diese Sendung? Da treffen so Nerds auf irgendwelche Beauty-Queens im Fernsehen. Ja, ja, ja. Und zum ersten Mal auch anscheinend ja auch umgekehrt. Oder ich weiß nicht, ich bin da kein großer Gucker. Ich habe das vorher nicht gesehen. Jedenfalls war da auch ein gut aussehender Typ dabei und auch so ein paar Mädels, trifft, wo du denkst, ach, die haben
alle Haarlust auch Michael, mal gesehen. Ich glaube, es heißt, um jetzt wirklich gleich Klarheit zu bringen, Nerd trifft Schlampe, glaube ich. Das ist der Titel.
Nerd trifft Schlampe? Irgendwas mit Beauty oder so. Da jedenfalls war für mich gestern so der Satz, das zeigt, deswegen komme ich jetzt mit den Riechproblemen wieder bei der Hitze drauf. Da sagte dann nämlich irgendwie der Typ, der auf seinen Körper achtet, der also wirklich alles gezupft hat, was zu zupfen ist und Bodybuilding macht und so weiter, zu so einem Mädchen, das eher etwas naturbelassender herkommt. Und da sagte er, ich glaube, du hast jetzt aber in den letzten Tagen auch schon so ein bisschen mehr an Körperpflege, machst du auch, ne? Und da antwortet sie, ja, ich nehme Deo. Aha. Wo ich mir denke, ja, wenn das alles an Körperpflege ist, reicht dann auch, ne? Also waschen, duschen, nee, ein gutes Hochleistungsdeo schafft es. Also das schafft als es, Tipp genau. Jetzt für die nächsten Tage, wenn es jetzt so heiß bleibt.
Deo. Ja, Nerd trifft Beauty. Apropos Beauty, ich glaube, das war ein Ereignis in dieser Woche, beziehungsweise schon passiert am letzten Wochenende. Der Wendler hat geheiratet, ja? Der Wendler, wie sagt sein Papa immer zu ihr, das Nacktmädchen, das er gar nicht kennen möchte.
Das Nacktmädchen.
Das Nacktmädchen.
Zur Schwiegertochter.
Papa sagt zur Schwiegertochter, das Nacktmädchen. Das hat man aber, glaube ich, ja auch schon mal ausgewertet. Das ist ja alles nur gemacht. Das ist ja alles eigentlich nur eine große Marketingkampagne. Alle lachen sich scheckig. Und das ist ja alles nur Show mit dem Nacktmädchen, mit dem 18-jährigen Nacktmädchen. Aber da fällt mir ein, weil wir gerade, mein Gott, alles hängt mit allem zusammen. Weil wir gerade bei Hollywood waren und Filme und heiß und hast du nicht gesehen. Und der Laura, so heißt das Nacktmädchen, glaube ich, vom Wendler. Oder?
Nacktmädchen, da muss ich mal ein Lausemädchen
denken. Lausemädchen, das war der Kachelmann.
Aber angeblich an 20 verschiedene gleichzeitig geschickt
hat. Lass mich zurückkommen auf Hollywood. Ja. Dennis Quaid. Kennst du Dennis Quaid?
Persönlich nicht, aber im Supermarkt auch noch nie getroffen.
Hollywood-Schauspieler, inzwischen 66 Jahre jung. Und ich habe heute gelesen, und auch das passt natürlich in den Wochenrückblick, auch Dennis Quaid hat geheiratet, und zwar seine 40 Jahre jüngere Freundin. Und frag mal, dreimal darfst du raten, wie sie heißt?
Laura.
Laura.
Ja, das Nacktmädchen. Genau. Also ist auch ein Nacktmädchen?
Wahrscheinlich ist auch ein Nacktmädchen, keine Ahnung.
Aber 40 Jahre jünger?
40 Boah. Jahre jünger, ja. Lass doch mal krachen, der Dennis Quaid. Aber der sieht toll aus. Wahrscheinlich kann der heute noch eine Dreiecksbadehose tragen.
Wahrscheinlich im Gegensatz zu Steven Seagal. Der ist ja der früher Martial Arts Kämpfer und so weiter. In diesen ganzen Filmen, die da, wo er immer die Welt retten muss oder zumindest ein Mädchen. Wahrscheinlich ein Nacktmädchen muss der retten. Und da hat Charlize Theron jetzt im Radiointerview über den gesagt, der ist fett. Der kann überhaupt nicht kämpfen. Guckt euch mal diese Filme an, die er zuletzt da gemacht hat und so weiter. Da schubst der Leute im Prinzip, das ist total lächerlich. Sie ist drauf gekommen, das so über ihn zu lästern, weil sie sich gerade auf irgendwelche Kampfszenen vorbereitet als Schauspielerin und dann gefragt wurde, wie sie das so macht. Und dann sagt sie, ja, und ich gucke mir dann auch Kämpfe von anderen an, aber Steven Seagal, das geht überhaupt nicht mehr, das ist lächerlich. Ah. Und sie hatte auch kein Problem damit. Also der hat ja wohl in letzter Zeit sich in den letzten Jahren immer wieder auch ziemlich blöd über Frauen geäußert. Also insofern haut sie da jetzt mal zurück. Also Steven Seagal-Filme muss man wohl nicht mehr gucken.
Muss man wahrscheinlich nicht haben. Nee. Charlize Theron, sagt mir irgendwas. Ist es die mit Brad Pitt wie heißt er, Troja gemacht hat? Ist das, oder ist das Diane Kruger?
Das ist Diane Kruger.
Das ist Diane Kruger. Ich verwechsel die beiden immer. Was hat denn Charlize Theron gemacht?
Charlize Theron hat
aber so vom Typ her ist das schon eine Diane Kruger, oder?
Das ist eine hübsche. Also das ist eine hübsche Frau.
Eine hübsche,
1975 geboren.
Ah, unser Jahrgang.
Und sie hat gedreht. Ach, jetzt gerade aktuell Bombshell. Den wollte ich noch gucken. Der ist jetzt gerade auch auf Blu-ray, DVD und so weiter rausgekommen. Was hat sie denn gemacht?
Guck mal bitte.
The Huntsman and the Ice Queen zum Beispiel, Snow White und Tralala. Was sind denn die bekannteren Filme ansonsten noch? Kinder des Zorns, Men of Honor, im Bande des Skorpions, 24 Stunden Angst. Monster. Hm. Ja. Aeon Flux. Ja. Den kennt man vielleicht. Aha, nee. Arrested Development. Ja. Hm. Nee. Battle in Seattle. Das okay. sind Titel.
Battle ja, in Seattle. Battle in Seattle. Siehst du, damit gewinnst du auch Preise. Weil der Grimme Online Award ist vergeben worden gestern. Mhm. Wieder nicht für unseren Podcast, sondern für den Virologen Christian Drosten.
Verdient.
Ja, verdientermaßen, natürlich. Ja. Wir sagen Chapeau und wir verneigen uns. Außerdem der Rezo, den haben wir ja letztens besprochen. Rezo, dieser YouTuber.
Der Blaue. Nee, ist das,
ja, doch, der macht bei YouTube, stellt er seine Sachen rein, oder?
Genau, bei YouTube ja, macht er seine Videos. Ja. Ich finde den ja gut. Ich finde das
auch toll, natürlich.
Jetzt aber jetzt nicht mehr für die Zerstörung, was war es beim letzten Mal, der CDU, oder?
Beim letzten Mal war es die Zerstörung der CDU und jetzt war es so ein bisschen, also hat er sich an der Presse abgearbeitet und eben auch am Julian Reichel, am Chefredakteur der Bild-Zeitung und hat das an vielen Beispielen festgemacht. Natürlich muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, natürlich indoktriniert sowas auch schnell. Wir kennen das von Michael Moore, diesem amerikanischen Dokumentarfilmer, der sich ja zum Beispiel an 9/11 abgearbeitet hat und solchen Sachen. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine halbe Stunde oder 45 Minuten lang mit einem Thema bombardiert wirst, was du auch gut recherchiert hast und das in eine bestimmte Richtung recherchierst, das ist zu heiß um solche Worte. Wir einigen uns auf einfache
Suchen,
Worte heute.
Suchen.
Wenn du das so, dann glaubst du es halt nach 45 Minuten wirklich. Natürlich ist da immer ganz viel dran, aber es ist natürlich dann eben auch, geht in eine Richtung, wo man dann automatisch so ein bisschen gehirnwäschemäßig mitgenommen wird und dann anschließend sagt, ja, ist so. Also wenn ich mich jetzt zum Beispiel 45 Minuten lang auf Putin vorbereite und dass er eigentlich gar nicht so böse ist, um was da alles passiert und was da alles bewegt ist und wie viele Fake News es von ihm gibt oder über ihn gibt und was weiß ich, dann glaubt man das nach 45 Minuten auch, zumindest tendenziell so ein Stück weit. Aber um Himmels Willen, das soll ja jetzt nicht die Leistung von diesem Rezo schmälern. Nein, nee, gar nicht.
Kann man auch kritisch sehen. Also natürlich, er hat ja dann zum Beispiel so auseinandergenommen, wie er selbst in den Medien falsch zitiert wurde oder welche Falschbehauptungen es darüber gibt. Und ich meine, klar, wenn ja jemand schreibt, der Student Rezo und er ist aber gar kein Student mehr, weil er ist fertig, kann man sagen, ja, ist falsch, ist schlecht recherchiert, aber ist jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Lüge, um die Medienmacht zu manipulieren und Menschen zu manipulieren. Ne? Muss man kritisch sehen.
Ist jetzt keine systemrelevante Falschaussage.
Nee, richtig, genau. Ja. Und er macht es ja daran fest, dass die Medien also schlampig arbeiten. Aber das ist natürlich auch richtig. Also ich meine, was man dann alles falsch liest, ist schon erstaunlich.
Das sind ja so kleine Kniffe, entschuldige, dass ich unterbreche, weil wir gerade bei Christian Drosten waren. Da gab es ja diese Bild-Zeitungskampagne gegen den Drosten. Es ging ja los mit den Schulen, Schulschließungen. Angeblich hätte seine Studie das irgendwie so hingebogen, dass dann eben die Schulen tatsächlich geschlossen wurden, obwohl eigentlich gar nicht klar war, ob Kinder tatsächlich so extrem von diesem Coronavirus betroffen sind oder nicht. Da gab es ja diese große Kampagne, ich glaube, wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, alle haben drüber gesprochen eigentlich, und die hören nicht auf, auf den drauf zu hauen. Das ist heute wieder ganz aktuell.
Richtig, habe ich auch gesehen. Genau.
Riesenschlagzeile in der Bildzeitung: Haben wir die Corona-Gefahr überschätzt? Und wenn du das so als Riesenschlagzeile, und das ist ja, glaube ich, auch das, was der Rezo so ein bisschen meint, wenn du das als Riesenschlagzeile siehst, dann ist es ja keine Frage mehr, obwohl es natürlich grammatikalisch eigentlich eine Frage ist, haben wir die Corona-Gefahr überschätzt, aber aus dieser Frage wird als fette Schlagzeile eigentlich eine Aussage. Ja, und das ist so dieser Dumpfbackenjournalismus. Das ist so erbärmlich, wenn du das so hindrehst. Das ist ja so, als, keine Ahnung, ein Flugzeugpilot, der startet mit 500 Leuten hinten drin und der merkt plötzlich, dürfen Flugzeuge wieder fliegen? Doch, es geht ja langsam wieder los.
Dürfen,
und der merkt plötzlich, irgendwas haut ja nicht hin, hier ist ein technischer Defekt, keine Ahnung, ich drehe mal lieber wieder um, weil hier irgendwie eine rote Lampe leuchtet und das fühlt sich auch komisch an. Also dreht er um eben diese Leute nicht in Gefahr zu bringen. Dann ist er gelandet, alle sagen, yeah, toll, du bist der Held und was weiß ich, und eine Woche später kommt dann einfach, na, hätte der eigentlich überhaupt umdrehen müssen? Mhm. Vielleicht wäre es ja gar nicht so gefährlich gewesen. Der hätte doch weiterfliegen können. Was das für Kosten verursacht. Also ich finde diese Argumentationskette so erbärmlich, das jetzt so hinzustellen.
Ja, richtig. Vor allem die Bild-Zeitung lässt ja auch nicht los. Jetzt gerade gestern oder heute war es auch wieder, der Drosten hat sich bei Twitter beschwert, dass der Spiegel irgendwas sehr, sehr verkürzt wiedergegeben hat als Schlagzeile. Mhm. Und die Bild-Zeitung haut natürlich voll da wieder mit rein. Und jetzt ist es natürlich der Kampf zwischen Drosten und dem Spiegel. Vorher hat die Bild-Zeitung draufgehauen und jetzt können sie sich zurücklehnen und sagen, guckt mal, jetzt legt er sich auch noch mit dem Spiegel an. Ne? So als unter Motto, es passt so schön in unseren Kram und man setzt sich so von außen nochmal mit drauf, obwohl man es ja auch selbst so richtig schön losgetreten hat. Ja, und klar, das, was du jetzt gerade anspielst, ist ja diese Studie, die in Ischgl gemacht wurde von den Österreichern, von der Uni in Innsbruck, wo man jetzt Ischgl, das ja so ein eigentlich das Corona-Drecksloch der Europas war, muss man ja fast schon so bezeichnen. Ja, und ja. Zu einem Großteil der Fälle in Skandinavien verantwortlich ist, weil man Ischgl nicht früher zugemacht hat und nicht früher reagiert hat. Das kann man denen vorwerfen. Andererseits weiß man auch nicht, in der Situation hätte man da, wenn man jetzt Bürgermeister von Ischgl gewesen wäre, hätte man es besser machen können, hätte man mehr gewusst. Keine Ahnung, schwierig zu entscheiden. Aber jetzt hat man ja festgestellt, dass also viel mehr Menschen in Ischgl das Virus sogar schon in sich tragen, ohne irgendwelche Symptome bemerkt zu haben. Mhm. Und daraus macht die Bild-Zeitung dann, man hätte da vielleicht, es ist alles übertrieben gewesen, ne? Man hätte es gar nicht machen müssen. Ohne natürlich zu sagen, dass zum Beispiel im Land wie Schweden die Todeszahlen im Moment das, ich glaube, 16-fache von dem sind, was wir in Deutschland haben. Also auf die letzten 7, 8, 9, 10 Tage bezogen, weil es in Schweden einfach anders gehandhabt wird. Ne?
Ja.
Das Gesamtbild sind nicht immer nur diese kleinen Momentaufnahmen.
Und in diesem Kontext hat eben die Frage, haben wir Corona überschätzt?
Ja, das ist schon interessant, das ist schon oder?
Abstrus. Interessant. Ja, Herr Klein, manche mögen es heiß, tatsächlich die Sommerferien starten.
Ja, richtig.
Auch unter Corona-Bedingungen, alles nicht so einfach. Sommerferien, auch da, wo du herkommst, Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, heute der letzte Schultag bei euch, oder?
Richtig, genau.
Und ich hab's gesehen heute Morgen bei NTV, Zeugnisausgabe im Autokino. Das passt doch alles so schön zusammen.
Wie sich die Kreise schließen. Ich war bei einer Abiturverleihung dabei tatsächlich. Ja. Hier bei Freunden, die älteste Tochter hat gerade ihr Abitur gemacht. Ist natürlich todtraurig, dass die ganzen Abi-Feiern, auf die man sich jahrelang gefreut hat und darauf hingearbeitet hat, die Kinder haben Geld gesammelt und ich weiß nicht was gemacht, gearbeitet, gekellnert, um Geld in die Stufenkasse zu bekommen für die Party. Mhm. Und ja, fällt halt natürlich aus. Und jetzt war die Abiturverleihung, stand ja auch in den Sternen. Wie macht man das am besten? Und da hat sich die Schule entschieden, moderne Technik sei Dank, Live-Übertragung zu machen. Es war ein bisschen wie Oscar-Verleihung. Also jeder konnte auch zugucken und die Eltern durften nicht dabei sein, durften nicht kommen, nur die Schüler selbst. Und dann haben die wirklich so ein richtiges Bühnenprogramm gemacht mit, ich glaube, 3, 4 Kameras, mit Live.
Aber schon direkt in der Schule?
Direkt in der Schule, auf dem Schulhof. Mhm. Auf dem Schulhof, also das Wetter passte auch, spielte mit und wurde alles ins Internet gestreamt und Omas und Opas konnten alle mit zugucken. Und es war tatsächlich so eine Abi-Zeugnisverleihung, die dauert normalerweise, weiß ich nicht, 1,5 Stunden oder sowas, wurde auch in den letzten Jahren. Diese hat 4,5 Stunden gedauert. Ja, weil viel Programm war, man hat alles mit reingepackt und aber du konntest eben von zu Hause im Garten oder sonst wo konntest du mitgucken. Also wenn du
überlegst,
diese Technik heute, weißt du, früher.
Ich glaube, die Abiturienten haben das absichtlich so lange ausgedehnt. Die haben sich gesagt, 4,5 Stunden, lass es 6 Stunden dauern, Hauptsache die Eltern sind nicht da.
Ja, einmal die freie Zeit benutzen.
Wir sind unter uns.
Aber überleg mal, früher hättest du einen Ü-Wagen gebraucht, Satellitenschall. Und so weiter und so fort. Also als ich Abitur gemacht habe, da wären die Leute wahrscheinlich noch mit den Filmrollen durch die Gegend gefahren. Und jetzt heute machst du das mit 4 Kameras, mit Live-Regie und allem drum und dran. Es war großartig. Echt? Allerdings der Lehrer, der die, das ist auch noch als Gag am Rande, der Lehrer, der dann die Zeugnisse verliehen hat, der musste selbst immer, da stand ein Fotograf auf der Bühne, da stand noch die Direktor, der Direktor und was weiß ich. Aber der Lehrer, der die Moderation machte, musste selbst immer mit dem Rollwägelchen immer wieder wegfahren, immer so die Zeugnisse nach und nach wiederholen, weil dann wieder der Nachschub fehlte. Das, also so ein bisschen hat es das rausgezögert.
Okay. Das ist ja, wir sind ja hier auch ein bisschen beim Meinungspodcast. Bild dir deine Meinung, ja. Und man kann ja zu allem eine Meinung haben. Deswegen bin ich mal gespannt auf deine Meinung. Und zwar, weil du gerade bei Abitur warst in Sachsen. Das ist jetzt gerade hier so ein bisschen heiß in der Diskussion. In Sachsen wurden die Prüfungsnoten, die Abi-Noten im Mathe-Abi, eine Note, beziehungsweise ich glaube einen Notenpunkt nach oben
0,8?
Gesetzt. Einen Notenpunkt.
Doch, ein ganzer Punkt?
Wegen Corona. Ich glaube, ein ganzer Punkt. Ich glaube, einen Notenpunkt. Mhm. Was jetzt nicht zwangsläufig eine komplette Note zur Folge hat.
Nee, oder? Also Notenpunkt wäre ja dann so eine Drittelnote mehr oder weniger, ne?
Ja, im Grunde genommen ja.
Mhm. Nicht? Oh, und ich merke schon, wir in Mathe sind auch groß,
ja. Wir
in
Mathe, ja, das ist irre. Nee, und das ist jetzt heiß in der Diskussion in Sachsen, ist das okay oder ist das nicht okay? Die Schüler freut's natürlich, die Eltern freut's, merkwürdigerweise auch die Lehrer. Auch die haben gesagt, ja, in Zeiten von Corona musst du einfach die Prüfungsanforderungen, also zumindest beim Mathe-Abi, ein kleines bisschen nach unten schrauben. Das haben die vorher nicht gemacht, deswegen mussten die Kiddies erstmal so die Prüfung absolvieren, als hätte es kein Corona gegeben. Und jetzt sagt das Kultusministerium, okay, wir verbessern die Arbeiten jetzt von jedem pauschal einfach um einen Notenpunkt. Ist es okay oder ist es nicht okay? Weil der Philologenverband, der sagt jetzt, das schadet dem Ruf des Abiturs in Sachsen insgesamt, das zu handhaben. Ja.
Ja.
Wie ist deine Meinung dazu?
Es ist ja eine Sondersituation. Also mein Gott, wir hatten Schulschließungen, wir haben Homeoffice gehabt, wir haben Homeschooling gehabt, wo es ja keine deutschen Begriffe anscheinend für gibt. Also sprich, es mussten alle irgendwie mit dieser Krise klarkommen. Es hing ja sehr stark von den Lehrern ab. Also es gibt ja einige Schulen, es gibt einige Lehrer, die sich total reingekniet haben, die ganz viel mit ihren Schülern gesprochen haben, per Video, per Telefon und so weiter, immer wieder auch geholfen haben und so. Und andere Lehrer sind anscheinend seit Wochen abgetaucht. Die haben alle zwei Wochen mal irgendwelche neuen Aufgaben per E-Mail verschickt. Habe ich auch von Bekannten und Freunden gehört. Die sind also völlig in der Versenkung verschwunden und haben nichts mehr getan. Und andere Lehrer haben sich bis 23 Uhr abends sozusagen im Callcenter waren sie für die Schüler erreichbar. Ja. Also sehr ungerechte Situation. Und ich weiß nicht, also ob man, dass man dann in der Situation, wenn man feststellt, der Schnitt ist niedriger als sonst der Notenschnitt, dass man dann mal irgendwie nachhilft. Also finde ich völlig logisch.
Finde ich auch okay. Ja. Wenn selbst die Lehrer einschätzen, okay, also das Pensum der letzten Wochen und Monate, also gerade so auf der Zielgeraden in Richtung Prüfung, das ist einfach ein anderes. Also das schaffst du einfach nicht in dem Umfang, wie du es normalerweise schaffen würdest, unter normalen Bedingungen.
Ja, wobei ich fand eine Begründung für diese Notenanhebung, die fand ich dann doch ein bisschen zweifelhaft, weil da stand irgendwo sinngemäß drin, die Aufgaben waren auf ein neues Themenfeld anzuwenden, das so vorher nicht eingeübt war, so ungefähr. Also sprich, man musste denken. Und das ist wohl dem Abiturienten dann so auch nicht zuzumuten. Also, ja. Also das war einer der Gründe war, dass die Aufgaben in einem anderen Themenbereich plötzlich sich befanden. Obwohl, also eigentlich war alles da, aber man musste es anwenden, man musste denken. Und das ist offenbar nicht Sinn des Abiturs.
Das ist schon doof, genau. Okay, aber wir sind uns einig, sollen die mal machen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt den Wert des Abiturs in Sachsen schmälert.
Also, ja, sagen Sie, wenn das jetzt auf Dauer wäre. Nein. Also dann, eben. Aber bitte, man kann auch die Mehrwertsteuer rauf und runter fahren zurzeit. Dann kann man doch auch mal eine Note anheben, bitte.
Eben. So, dann hat man doch auch ein interessantes Thema, wozu man sich gerne seine Meinung bilden kann, wo, glaube ich, viele Leute auch eine Meinung zu haben. Und zwar Horst Seehofer, der seine Anzeige gegen die Taz-Kolumnistin wieder zurückgezogen hat. Beziehungsweise, nein, stimmt nicht. Er hat die Ankündigung zurückgezogen. Die Anzeige selbst hat er ja noch gar nicht erstattet. Und da ging es darum, also dort in der Taz, diese Kolumnistin hat halt einen bösen Artikel über die Polizisten geschrieben. Also es ging sinngemäß darum, Polizei abschaffen. Wir kennen das ja jetzt aus den USA, dass tatsächlich viele Städte überlegen, jetzt die Strukturen der Polizei völlig neu zu ordnen. Und sie ist halt auf die Idee gekommen, Polizei abschaffen, vielleicht auch in Deutschland. Aber was machen wir dann mit den ganzen Polizisten? Und Quintessenz war, weil das alles Nazis sind, eigentlich alles gewaltbereite Nazis und alle völlig verblödet, kannst du die nur auf die Mülldeponie schicken und dort ja eigentlich auch nur Müll sortieren lassen. Und dann sind sie dort unter ihresgleichen und würden sich halt am wohlsten fühlen. Das war so sinngemäß dieser Artikel. Jetzt sagt die Taz natürlich, das war alles Satire. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so als so lustig rauslesen können. Ja, und das hat der oberste Polizist des Landes, was eben unser Bundesinnenminister ist, das ist ihm schon sehr aufgestoßen. Deswegen hat er angekündigt, ich erstatte Anzeige gegen diese Kolumnistin. Ja, und dann ging ein Aufschrei durchs Land. Mein Gott, haben wir denn jetzt türkische Verhältnisse? Jan Böhmermann zum Beispiel hat gesagt, das ist doch jetzt wieder Türkei, dass man nicht mehr schreiben darf, was man will. Interessant, auch da gehen die Meinungen auseinander.
Also du hast die Kolumne auch gelesen, oder?
Ich habe sie gelesen. Ich habe wirklich versucht, also ja, Kommentar, also es war eine Kolumne, gut, es war jetzt nicht wirklich als satirisch gekennzeichnet, aber das ist ja bei uns auch nicht jeden Morgen so, dass wir sagen, Achtung, Satire. Also das kann schon mal rausrutschen. Finde ich. Aber es war einfach, ich finde auch, also intellektuell und stilistisch trotzdem unter aller Sau. Mal ehrlich. Also ehrlich gesagt, also ich bin da jetzt auch nicht so der Fan, vielleicht sehe ich das auch falsch, vielleicht sehe ich es da übertrieben.
Ja, das ist jetzt nicht das große Schenkelklopferwerk, wo ich sage, ach, ich hau mir auf die Füße, aber es ist ja zumindest. Es ist ja ein abstruser Gedanke. Also es hat ja niemand wirklich in Deutschland vor, die Polizei abzuschaffen. Das ist ja schon mal völlig irreal. Dann sie klamüsert das ja auch so ein bisschen auseinander, sagt das, naja, in den USA tut man das da in einzelnen Städten schon. Was wäre denn wenn? Und dann sagt sie, schließlich ist der Anteil an autoritären Persönlichkeiten und solchen mit Fascho-Mindset in dieser Berufsgruppe überdurchschnittlich hoch. Punkt. Darüber kann man sich ja auch schon streiten. Alles in allem, ja, nicht mega lustig, aber ich finde jetzt auch nicht so, dass man jetzt sagen würde, das ist jetzt ein Aufruf dazu, irgendwie eine Berufsgruppe irgendwie.
Ja. Ich weiß nicht, also der Innenminister hat es ja als Entfesselung der Worte interpretiert. Er hat gesagt, die Entfesselung der Worte zieht eine Entfesselung der Taten nach sich. Und deswegen trotzdem die Frage, ob man es immer weiter treiben sollte, immer weiter zulassen sollte und ob man das Unrecht, also ob man Unrecht, was heute passiert, mit dem Unrecht von vorgestern und gestern jetzt in irgendeiner Form entschuldigen kann und sagen, ja, wenn dort das Unrecht passiert, dann muss es ja auch passieren dürfen. Ich weiß es nicht. Entfesselung der Worte führt zur Entfesselung von Taten. Also ich denke, ein bisschen ist was dran und ein bisschen aufpassen sollte man schon. Ein bisschen
das auf jeden Fall. Aber ich könnte auch verstehen, wenn zum Beispiel Horst Seehofer sagt, ich als Horst Seehofer finde das blöd, ich lasse das mal die Staatsanwaltschaft prüfen. Ich erstatte Anzeige gegen diese Kolumnistin von der Taz. So, völlig in Ordnung, kann er machen. Kann auch jeder andere machen, kann auch jeder Polizist machen, der sich beleidigt fühlt. Und die Staatsanwaltschaft muss ermitteln oder erstmal anfangen. Sie hat offenbar ja die Kolumne auch gelesen, die Staatsanwaltschaft, und bis jetzt gibt es kein Ermittlungsverfahren. So, das ist ja schon mal das eine. Offenbar hat sie da jetzt auch nichts drin gefunden, was so staatszersetzend sein würde. Bisher zumindest. Und wenn dann aber ein Innenminister kommt und sagt, so, die Staatsanwaltschaft muss aber ermitteln, hat das ja ein ganz anderes Gewicht. Das ist so, also da ist ja dieser Vergleich mit Erdogan in der Türkei nicht ganz so weit. Wenn die Staatsmacht sagt, so, das muss jetzt aber mal überprüft werden, liebe Justiz, ist das ja nochmal was anderes, als wenn die Justiz von sich aus ermittelt oder auf sozusagen Anzeige eines Bürgers hin. Deswegen, ich finde, also da hätte er sich oder uns keinen Gefallen mitgetan.
Ja gut, aber die Justiz hält sich ja nicht an das oder muss sich nicht an das halten.
Darf sich nicht an
das halten. Was der Innenminister sagt. Also Gott.
Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt der Journalist, du sagst jetzt morgens früh im Radio irgendwas Blödes. Und dann regt sich ein Polizist zu Recht auf. Ich meine, das haben wir ja auch schon erlebt. Wir wurden ja auch schon angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt. Das Verfahren wurde eingestellt. Und das ist völlig normaler Gang in Deutschland. Aber hätte jetzt zum Beispiel das Innenministerium gesagt, was macht denn der Herr Hart da? Bekommt das ja eine ganz andere Macht, eine ganz andere Wirkung. Also deswegen, ich finde, das ist ein Unterschied und das darf ein Innenminister, muss sich dessen bewusst sein und muss wissen, wo sein Amt ist und da auch darüber stehen.
Ja, ich denke also, beide Seiten sollten sich da vielleicht ein bisschen auf die Füßchen gucken. Ist meine Meinung. Ist definitiv meine Meinung. Ja. Ach, und das ist ja nicht vorbei mit den ernsthaften Themen leider in dieser Woche. Wir haben den großen Skandal bei Tönnies. Ist es schon ein Skandal? Ah ja, ist es schon ein Skandal.
Eigentlich seit Monaten oder seit Jahren ein Skandal.
Aufgeploppt ist es in dieser Woche, weil so diese extrem vielen Corona-Infektionen jetzt so festgestellt wurden. Und seit dieser Woche dann eben auch wieder ganz, ganz groß und viel diskutiert das Thema Massentierhaltung, massenhafte Fleischproduktion und so weiter. Auch bei uns in der Sendung war das. Und wir haben ja gesagt, ja, mein Gott, es beschweren sich jetzt alle, aber es liegt eben im System. Ja, wenn man sich das anguckt, da diese erbärmlichen Bedingungen für die Tiere sowieso, aber eben auch für die Menschen, diese Billigarbeitskräfte. Also wirklich allererbärmlichste Bedingungen für alle Beteiligten. Und warum ist es so? Weil wir es eben gewohnt sind, im Supermarkt die Salami-Packung für 1 Euro zu bekommen oder ein Schweinenackensteak für 70 Cent, keine Ahnung. Und auch hier, klar, eine Meinung ist gefragt. Die Politik, das ist meine Meinung, müsste den Fleischerzeugern und den Verarbeitungsbetrieben ganz klare Auflagen machen. Ganz klar zugunsten der Tiere und ganz klar zugunsten der Arbeitskräfte. Und das kostet natürlich Geld und das müsste dann logischerweise im freien Wettbewerb, im freien Markt ganz klar auf die Fleischpreise draufgeschlagen werden. Egal, ob ich das Fleisch bei Aldi kaufe oder bei meinem Fleischer des Vertrauens oder im Hofladen. Also es muss da meines Erachtens ganz, ganz klare Auflagen geben von der Politik. So und so viel von mir aus. Keine Ahnung, dass jedes Schweinchen mindestens einmal am Tag eine halbe Stunde die frische Luft sieht, den Himmel sieht oder was auch immer. Klar, das kostet Geld. Ich weiß, wir verbrauchen irre viel Schweine- und Rindfleisch jedes Jahr. Da müssen tatsächlich Millionen geschlachtet werden. Aber ich finde trotzdem, dass die Politik hier eben die Bedingungen oder die Rahmenbedingungen setzen sollte und ganz klare Auflagen machen sollte. So soll es sein. Und dann kostet eben das Rindernackensteak oder das Schweinenackensteak keine 70 Cent mehr, sondern 2,50 Euro. Und dann kann ich es eben nicht mehr jeden Tag essen. Egal, ob ich jetzt Hartz IV bekomme oder 10.000 Euro im Monat verdiene.
Na, es gibt ja auch andere Schlachthöfe, die ja anders arbeiten, die nur Festangestellte haben, keine Werksverträge und so weiter und so fort. Ne? Und
ja, aber ob es den Tieren besser geht,
ist wieder eine andere Frage, natürlich. Aber zumindest jetzt, um mal nur diese Arbeitsbedingungen zu vergleichen, die ja dazu führen, dass das Fleisch so billig ist, da gibt es auch Unterschiede. Da gibt es auch andere Schlachthöfe, die es anders geregelt bekommen. Ne?
Ja, definitiv.
Ja. Ach komm, Tiergeschichten, schöne von der Sorte schöne Geschichten.
Hast du was Schönes?
Hast du den Papagei aus den USA mitbekommen?
Nee, gar nicht. Aber danke, dass du es jetzt hattest, weil es ist eigentlich zu heiß, um solche Problemdiskussionen zu führen. Vielen Dank. Was ist denn mit dem Papagei?
Der Papagei, das ist ein Munchkin. Heißt er, ist ein Amazonas-Papagei, der ist in San Diego, also in Kalifornien, ist er gerettet worden, war ganz, ganz furchtbar zurecht, also alle Federn flatterig und so weiter und so fort. Und da hat das, guck mal, die Amis haben da auch so schöne Namen für, das Parrot Education and Adoption Center, also das Papageien-Erziehungs- und Adoptionscenter, hat das dann ganze online gepostet und gesagt, ach, dieser Papagei, Munchkin, der sucht ein neues Zuhause. Und eine Frau, 3000 Kilometer weit entfernt, hat das gesehen und hat gesagt, oh, das ist er, das ist der Papagei meines Lebens, den muss ich haben, hat sich dann ins Flugzeug oder ins Auto gesetzt, weiß ich jetzt gar nicht. Ins Flugzeug, ist tatsächlich geflogen und ist nach Kalifornien geflogen, um den Papagei abzuholen. Und ja, und der Papagei, da haben vorher alle gesagt, der ist ganz scheu und der Vorsicht, der kann auch hacken und pieksen und so weiter und so fort. Der traut sich auch niemanden ran und so weiter. Mhm. Aber sie wusste ja, das ist der Papagei, der Mann meines Lebens.
Ah, toll.
Und dann ist sie hin und der Papagei ist sofort zu ihr, hat sich an sie gekuschelt und jetzt sind die beiden also seit Ewigkeiten, jetzt leben sie zusammen und das ist also gut ausgegangen. Sie ist so ganz mal verliebt im Bild und dann
hat
es so geklappt.
Aber jetzt Reproduktion ist nicht möglich, oder?
Zwischen beiden weiß ich nicht. Also Moment, wenn er ein Ei legt, könnte sie es ausbrüten.
Ja, stimmt. Ja,
doch, das würde eigentlich funktionieren. Das würde gehen.
Ja, ja.
Ach. Ja, ja, aber das sind Geschichten. Ich habe übrigens, also wenn wir so diese Woche, man hat ja dann in diesen Zeiten, wenn man abends nicht so wirklich rauskommt, hat man ja Zeit rumzugehen. Ich bin auf Folgendes diese Woche, warte mal gucken, ob ich dir das vorspielen kann. Ich bin auf das hier gestoßen. Moment, hörst du das? Klingt toll, oder?
Was ist das denn? Das klingt wie eine Schiffshupe.
Was ist es?
Schiffshupe. Ich würde sagen Schiffshupe. Ich habe heute erst Bilder gesehen von ganz, ganz vielen Briten, die an ihren Stränden rumliegen in Südengland. Ja, ganz viele Briten in Dreiecksbadehosen. Und dort lagen im Hintergrund die ganzen Kreuzfahrtschiffe.
Ja.
So die sieht man so im Hintergrund, die natürlich dort nicht liegen, um irgendwelche Leute an Bord zu nehmen oder dort zum Spaß, sondern die liegen dorthin, weil es nichts kostet, weil die eben nicht fahren dürfen und die dürfen natürlich oder können natürlich nicht in irgendwelchen Häfen rumliegen, wo, keine Ahnung, so ein Liegetag 20, 30, 40, 50.000 Euro kostet. Deswegen liegen die jetzt einfach vor irgendwelchen Küsten rum, diese Kreuzfahrtschiffe, diese AIDAs und wie sie alle heißen. Und das fand ich total spannend, diese vielen Engländer, diese vielen Briten, diese halbnackten und ganz nackten Briten zu sehen an den überfüllten Stränden und im Hintergrund diese Kreuzfahrtschiffe. Deswegen denke ich jetzt an Schiffshupe. Micha, was ist es?
Nee, ist es nicht. Moment, also dieses hier. Moment mal. Dem. Na, komm, nochmal. Es ist, und das wird dich als Radioansager freuen, es ist deine Konkurrenz. Es ist einer der, ich glaube, weltweit größten Radiosender der Welt.
Ja.
Heißt The Buzzer, also der Buzzer. Und kommt woher? Auch das wird dich freuen.
Ich weiß es nicht.
Man weiß es nicht genau. Also man hat es immer versucht zu orten. Man weiß seit einigen Jahren, es kommt aus Russland. Und das Ding piepst rund um die Uhr, buzzert das so. Ja. Der Ton hat sich im Laufe der Jahre verändert. Und es ist auch in letzter Zeit irgendwann mal, hört man immer so ein Surren auch im Hintergrund. Also wirklich über Jahre hinweg ändert sich so ein bisschen was. Es gab auch mal so, das hört sich so irgendwie so ein Schaf an. Ja. Und jetzt in letzter Zeit surrt es noch so ein bisschen. Und es gab auch mal Pausen. Und es gibt die wildesten Theorien, was das ist. Also man hat versucht, es zu orten. Der Sender ist auch schon im Laufe der letzten 30, 40 Jahre immer mal umgezogen. Ja. Und es gab zum Beispiel die Theorie, das wäre so eine Art Totmannschalter. Also, dass da immer jemand auf den Buzzer draufdrücken muss.
Ja.
Und wenn das irgendwann längere Zeit nicht passiert, dann starten die Atomraketen.
Und du sagst, er ist wirklich rund um die Welt empfangbar, weil du sagst, der größte Radiosender der
Welt. Ja, also fast rund um die Welt. Der sendet, Moment, für alle Freunde des gepflegten Rundfunks auf 4625 Kilohertz.
Okay.
24 Stunden rund um die Uhr. Und es wurde aber tatsächlich ab und zu mal unterbrochen. So alle paar Monate wird es unterbrochen und dann kann man tatsächlich auch jemanden hören. Warte mal, das habe ich auch gerade mal rausgesucht.
Moment. Ja.
Also man versteht es wirklich ganz schlecht, aber es ist Russisch.
Ja,
und da
ja.
werden dann Nummern und Zahlen durchgegeben.
Oh wei, oh wei, oh wei.
Und das ist so ein bisschen, kennst du, ich habe das früher als Kind gehört, gab es so diese Spionagesender.
Ja,
mir
ja,
hat man
ja.
immer gesagt, die kamen aus der DDR.
Ja.
Wo immer so eine Frauenstimme sagte, 3, 2,
ja, ich erinnere mich dunkel,
5.
Ja, stimmt.
5 immer sagt
sie. 5, richtig, genau. Ja, das waren aber Windstärken, oder? Haben die nicht irgendwelche Windstärken von irgendwelchen Orten? Ich weiß nicht.
Das wäre natürlich die einfachste Erklärung gewesen. Ja. Wir haben immer gedacht, das wären die für die DDR-Spione im Westen. Und das waren wohl auch solche Sinne. Und da ist in Russland, man vermutet das, also es gibt die wildesten Theorien, dass dieses Summen, dass man damit zum Beispiel auch Wolken untersuchen würde, über die Reflexionen der Wellen und was weiß ich, die da ausgestrahlt werden. Aber also die wahrscheinlichste Erklärung ist wirklich, dass es fürs Militär ist, dass da ab und zu dann was durchgegeben wird.
Ich denke ja da an Independence Day.
Ja.
Mit diesem Signal, wo er sagt, und irgendwann reißt das Signal ab.
Genau.
Die verbinden sich jetzt und wenn es abreißt, dann ist es das Ende. Independence Day.
Vielleicht ist auch der Herzschlag von Putin, den wir da hören.
Ja, kann auch sein. Die hatten, weil du Wolken sagst, die hatten sehr schönes Wetter in Moskau. Auch das eine Meldung in dieser Woche. Die haben ja 75 Jahre Sieg über den Hitlerfaschismus gefeiert. Mhm. Mit einer gigantisch großen Parade. in Moskau, die natürlich wieder entsprechend kommentiert wurde hier, also aus der westeuropäischen und US-amerikanischen Ecke natürlich, und Propaganda und alles ganz furchtbar, was sie da aufmarschieren lassen und so weiter und so fort. Aber ich darf das hier in diesem Podcast auch mal sagen, ich habe da ein Stück weit Verständnis für die Russen. Wenn man sich überlegt, dass die 30 Millionen Menschen in diesem Krieg verloren haben, 30 Millionen Zivilisten und Soldaten, das ist schon irre. Ich meine, da wäre Deutschland halb entvölkert gewesen. Also die haben mit Abstand, aber mit so großem Abstand, die wirklich schwerste Kriegslast getragen. Und kaum vorstellbar, wenn die Russen nicht gegen Hitler losmarschiert wären, damals 42, 43, als sie dann zurückgeschlagen haben, was dann passiert wäre, wenn der Hitler die Sowjetunion eingenommen hätte mit all den Rohstoffvorkommen, über die er dann verfügt hätte. Und was, wer weiß, wo wir heute stehen würden. Also das ist ein ich finde es ist ein Riesenverdienst, und auch 75 Jahre danach darf das einfach nicht in Vergessenheit geraten. Und gerade wenn man sich so anguckt, so diese vielen Schnösel, nicht nur in Berlin, diese außenpolitischen Experten und wie die dann so in Bezug auf Russland immer draufhauen und versuchen, dieses Feindbild zu schärfen und das Feindbild überhaupt immer schön groß, immer schön präsent zu halten. Ach, das finde ich dann immer ein bisschen komisch. Und die Kanzlerin, die schickt irgendeinen Botschafter dorthin zu diesen Feierlichkeiten. Ich glaube schon, dass wir den Russen da ein bisschen, also nicht ein bisschen, dass wir denen da wirklich sehr, sehr viel zu verdanken haben. Und eben auch in einer historischen Dimension, die bis heute nachwirkt. Und ich finde, dass wir die da insgesamt ein bisschen unfair behandeln. Das muss man, also das ist keine Rechtfertigung für die Schweinereien, die sie selber machen und seitdem auch immer wieder gemacht haben. Aber ich finde, dass man da schon ein bisschen differenzierter drauf gucken sollte. Gerade jetzt fiel mir jetzt gerade so ein im Kontext zu dieser Parade und so weiter und so fort, weil ich glaube, es gibt bis heute keinen Russen, der nicht irgendwo in der Familie jemanden hat, der dort ums Leben gekommen ist im Zuge dieses Befreiungskrieges, dieses großen vaterländischen Krieges, wie sie selbst sagen. Und deswegen, ja, sollen die feiern, sollen die machen. Ich finde, die haben sich's wirklich verdient. Und ich glaube, wir sollten ihnen da auch ein großes Stück dankbar sein. Ja. Boah, so, das war mein Statement jetzt. Ohne, dass ich sage, Putin ist der Held und ohne. Nee. Ja, sicher, der macht vieles falsch, der macht aber auch vieles richtig. Und das hat er halt mit den meisten Politikern gemein.
Ja, was ich finde in der heutigen Zeit, aber da ticken die Länder auch alle anders. Ich find's halt komisch, in der heutigen Zeit so viel Militär, also Panzer durch die Stadt rollen zu lassen. Sind diese Paraden überhaupt noch sinngemäß, oder hätte man das irgendwie anders lösen können? Hätte, weiß nicht, irgendwelche Schauwagen, die Veteranen und so weiter. Also diese militärische Stärke zeigen. Aber da sind zum Beispiel die Franzosen, die Amerikaner auch anders als wir.
Ich find das auch
Die machen das auch. Ja. Also das wäre so ein Ding, wo ich sagen würde, naja, okay, hätte man auch anders machen können. Ja, und dass die Merkel nicht hinreißt. Ich meine, Gott, sie hat auch den Trump gesagt, du, ich komme nicht zum G7
ja, oder eben G8-Gipfel.
Also, ja, klar, natürlich. Vielleicht wäre sie in anderen Zeiten, wäre sie hin, weiß man nicht. Ne? Aber ja, es ist schwierig. Aber ich gebe dir völlig recht. Na klar, irgendwo muss man, ist es sicherlich in der russischen Seele anders verankert. Kommt natürlich aber auch zum komischen Zeitpunkt wieder, ne? Dass man die Parade nicht länger aufgeschoben hat, sondern dann eine Woche vor dem Referendum macht. Hat auch so Geschmäckle.
Zwei Tage sogar vorher.
Ja, zwei Tage.
Oder zwei Tage vorher. Ja, sicher. Ja. Also das Timing hat da sicherlich dem Wladimir Putin ein bisschen in die Hände gespielt. Glaube ich auch. Mal gucken, ob er Präsident bleiben will. Oder anders gefragt, was wäre die Alternative? Ja, wünscht man sich dort wirklich einen schwachen Mann? Wünscht man sich dort wirklich eine schwache Regierung? Wünscht man sich das, wo wahrscheinlich, ja, ich will das nicht unterstellen, aber wo wahrscheinlich die US-Geheimdienste seit Jahrzehnten wieder darauf hinarbeiten, nämlich dass dort das Putin-System zusammenbricht und dass überhaupt die gesellschaftliche Struktur kollabiert, dass man dann sagen kann, ja, jetzt können wir rein bei den Russen und dort vielleicht eine Regierung einsetzen, die uns genehmer ist. Ich weiß nicht, ob man sich das wünschen sollte. Es gibt ja viele Beispiele auf der Welt, wo das eben genauso probiert wurde, wo das dann leider auch so gekommen ist. Und wenn du dir anguckst, wenn dann die strukturelle Integrität eines solchen Staates völlig zusammenbricht, was dann draus wird. Und ich glaube, bei so einem riesen Kontinentstaat, wie wir es mit Russland zu tun haben, ich glaube, das wünschen wir uns alle nicht, dass dieses Land kollabiert. Dass dort bürgerkriegsähnliche Zustände ausbrechen, wie wir sie vielleicht in Libyen, in Syrien, im Irak, im Iran, ja. Also das kann man sich nicht wünschen. Also insofern muss ich ehrlich sagen, es ist so heiß für solche Diskussionen. Aber ich muss ehrlich sagen, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Einerseits, ja, diese Autokraten, diese Diktatoren, nee, braucht eigentlich kein Mensch. Keine Ahnung, wenn jemand 5 Jahre, ich sehe das ja auch in Unternehmen ähnlich, ja. Also es ist, glaube ich, nie zu gut, wenn du jetzt ein ein Vorstandsvorsitzender hast, der über Jahrzehnte dort über so ein Riesenimperium regiert. Und so ist das mit Staaten meines Erachtens auch. Also das, da sollte man schon immer mal das Personal austauschen, auch das Führungspersonal. Aber ja, die andere Seite sagt eben, puh, wenn dann dort irgendein schwacher, eine schwache Regierung sitzt, was wird dann aus diesem?
Aber das muss man ja dann Putin schon vorwerfen oder sozusagen anerkennen, dass er es geschafft hat, also auch sämtliche Demokratiebewegungen so zumindest zurechtzudrücken, dass man jetzt sich schon gar nicht mehr vorstellen kann, was denn da überhaupt kommen könnte. Also ich meine, das war früher immer anders, also zu Zeiten von Jelzin und Co., als sich alles so langsam so irgendwie zurechtgeruckelt hat, da gab es ja verschiedene Bestrebungen, nicht alle waren toll oder so, aber zumindest konnte man sich vorstellen, dass es irgendwann mal einen Wechsel zwischen unterschiedlichen Lagern gäbe. Und das hat er ja dann doch irgendwie, dadurch, dass auch die Medien alle natürlich irgendwie dem Staat sehr nahe stehen und so weiter, dass das alles andere so ein bisschen weggedrückt wurde. Ja, das ist im Prinzip, dass er den Status erreicht hat, wie bei Saddam Hussein, Assad, Kim Jong-un und so weiter, Kim Jong-il, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, um Gottes Willen, wenn die jetzt mal alle weg sind, wer soll denn stattdessen kommen? Muss man ihm auch vorwerfen dann, ne?
Ja.
Ah, schwierig.
Ach, hör mal, es ist so heiß
und es ist schon so lang. Es ist so heiß und
so richtig. Die Spargelsaison ist rum. Wir hatten den Johannistag in dieser Woche, den 24.
Ja.
Und weil wir gerade Richtung Osteuropa geguckt haben, wahrscheinlich an diesem Wochenende viele Staus Richtung Osteuropa. Wenn die jetzt alle wieder abreisen.
Richtig, genau.
Die Spargelstecher, richtig.
Ja? Die Spargelstecher und die Mitarbeiter von Tönnies versuchen alle wegzukommen.
Ja? Richtig, mhm. Genau. Was hat man noch in dieser Woche?
Oh. Ach ja, Wirecard natürlich.
Wirecard.
Also hier apropos Mensch, Abiturienten, natürlich. Die plötzlich irgendwie einen Punkt zu viel haben. Bei Wirecard waren es dann 1,9 Milliarden, die plötzlich einfach weg waren. Ne? War ja auch dann im Laufe der Zeit, wusste man nicht so genau, ist das ein böser Philippine gewesen, der da einfach die Gelder veruntreut hat und weggenommen hat und jetzt so nach und nach scheint sich herauszukristallisieren, nee, Wirecard hat diese Gelder nie gehabt, hat sie immer nur mit reingeschrieben Es ist gar nicht da.
Ja. Für die Anleger ist es ja jetzt nicht mal Wirecard, sondern O-Wirecard.
O-Wirecard. Auch interessant, so Wirtschaftsprüfer, ne? Jetzt wird ja sehr interessant, diese Ernst & Young, also EY, wie sie ja seit einigen Jahren sich dann nennen, die da immer schön jedes Jahr immer alles geprüft haben, Stempelchen drauf gemacht haben, dafür ja auch horrende Beträge kassiert haben. Also im Prinzip, als wenn du zum TÜV fährst mit deinem Auto und dann hinterher der TÜV sagt, dass das Ding nur 3 Räder hatte.
Ja,
Gott, hätte man uns ja mal sagen müssen, ne?
Das ist verrückt. Irgendwo müssen noch 2 Milliarden rumliegen. Na doch, wir haben doch da noch ein Konto mit 1,9 Milliarden. Das liegt dort. Das
ist so unfassbar. Hier haben wir doch einen Zettel. Sehen Sie doch. Da steht doch, dass das Geld da ist.
Nee, also ich glaube, da hatten sogar Lufthansa-Aktionäre Mitleid. Mit dem, was da passiert ist. Und das will schon was heißen. Lufthansa hat sich auch befreit. Ja, also jetzt weitestgehend, die kriegen die Hilfe vom Staat. Und auch dieser Herr Thiele hat sich, das ist doch einer der reichsten Deutschen. Ich glaube, der 8. reichste Deutschland. Deutschlands, der 8. reichste Deutsche. Mein Gott, langsam reden. Wie heißt er? Heinz-Hermann Thiele?
Ich glaube ja. Also ich weiß nur, der Name klingt so, als hätte Loriot sich das ausgedacht.
Ja, richtig.
Heinz-Hermann Thiele.
Toller Typ, Selfmade, Milliardär. Der hat irgendwie angefangen als juristischer Sachbearbeiter in einer Bremsenbude. Also Leute, die sich damit beschäftigen, die sagen natürlich nicht Bremsenbude. Ich glaube Knorr heißt er. Man denkt da immer jetzt an Suppen und so. Aber ich glaube, die hießen oder heißen Knorr.
Aha.
Und die waren wohl auch, also das war so Eigentümer betrieben, großes Unternehmen mit tausenden Mitarbeitern schon. Und die sind wohl ganz knapp an der Insolvenz vorbeigeschrammt, an der Pleite. Und er hat das dann wohl übernommen. Da kam irgendwie die Deutsche Bank als Hauptkreditgeber und hat gesagt, Mensch, wir suchen jemanden, der den Laden ja mal aus dem Dreck, den Karren aus dem Dreck zieht. Und da hat er damals so gesagt, ja, das mache ich. Und das war wohl die Grundlage für seine Milliarden.
Mhm. Ja,
Milliarden. Also irgendein Bremsenhersteller, Bremsenhüter. Und jetzt, wenn du in den ICE steigst, zum Beispiel in den Zug, diese automatischen Türen, das ist auch von ihm. Also das solche Sachen stellt er her. Also seine Firmen, und er hat natürlich unendlich viele Beteiligungen und ist eben jetzt der Hauptanteilseigner, also der größte Einzelaktionär bei der Lufthansa. Hat, glaube ich, jetzt 15% oder sowas?
Ja, ich meine auch in dem Bereich.
15%, genau. Und der hat sich ja erst gegen diese Staatshilfen gewehrt, weil eben damit verbunden ist, dass 20% der Lufthansa-Aktien an den Staat geht. Und ich glaube, 2 Aufsichtsratsposten.
Richtig.
Ja. Und die FDP sagt ja immer wieder, die FDP, mit der es übrigens in Umfragen, auch das haben wir in dieser Woche gelernt, steil bergab geht, die FDP sagt ja immer, der Staat ist nicht der bessere Unternehmer.
Ja, stimmt ja in vielen Bereichen auch, aber interessanterweise sind es auch Banken und so weiter dann hinterher so weit zu sagen, ach bitte gib uns Geld und hilf uns. Ne?
Ich wollte sagen, das sind ja Milliarden, das sind ja Steuergelder und wir sehen ja, wie schnell es bei Wirecard gegangen ist, dass sie einfach mal fluffig wechselt, ja, fehlen ein paar Milliarden. Und deswegen ist schon ganz gut, dass, dass vielleicht jemand da ein bisschen aufpasst im, im Auftrag der Steuerzahler.
Aber, aber hast du irgendwas gehört, warum hat Herr Thiele jetzt hinterher zugestimmt? Hat man ihm irgendwas noch da zugesagt, angeboten?
Ich glaube, dass er da ein Stück weit unter Druck gesetzt war und dass man vielleicht gesagt hat, wir lassen es jetzt doch, ansonsten lassen wir es wirklich crashen. Das, also kann ich mir vorstellen.
Also muss Herr Altmaier, also so ein Gespräch muss mit Herrn Altmaier und Herrn Scholz muss dann doch den Eindruck machen, dass man hinterher feststellt,
wahrscheinlich.
Ja, meine Aktien sind dann gar nichts mehr wert. Hätte man vorher auch drauf kommen können, aber vielleicht ist es gut, mal mit dem Altmaier drüber zu reden.
Ach Mensch, jetzt sind wir schon wieder bei der Hitze hier so an diesen Themen. Wie, hast du nicht noch was Schönes? Hast du nicht einen gespielten Witz?
Ich wollte gerade sagen, ich hätte einen gespielten Witz noch. Also der muss man ja dazu sagen, für alle, die in letzter Zeit eingestiegen sind, wir hatten den gespielten Witz ganz am Anfang mal. Wir haben dann, weil wir gedacht haben, wir haben hier auch einen Auftrag, wir müssen das Niveau ein bisschen heben, wir lassen den gespielten Witz, der ja nicht immer sehr, sehr gut ist, lassen wir mal weg. Aber wir haben gelernt, das ist euer Niveau, ihr wollt ihn haben.
Ja, unbedingt, unbedingt. Ja. Von unseren 3 Podcast-Usern haben 2 gesagt, wir wollen den gespielten Witz, also bekommt er den. Ja, aber wir haben Fußball noch vergessen.
Fußball?
FC Liverpool, Jürgen Klopp ist Premier League-Gewinner, Titel, du weißt schon, also merkst schon, hier kommt die geballte
Expertise. Pokalsieger.
Aber, nee, aber das gab es wohl noch nie in der Fußballgeschichte, dass ein deutscher Trainer auf der Insel, also eine Mannschaft auf der Insel zum Titel gebracht hat. Das gab es noch nie.
Ich glaube, der müsste meiner Meinung nach Steuergelder bekommen, weil der, glaube ich, tut in England, in Großbritannien so viel für den Ruf der Deutschen, das ist unbezahlbar. Ja.
Aber hast du mir das nicht erzählt, wenn man da reinfährt, irgendwie in Liverpool, ich glaube, du warst so letztens da und hast gesagt, dass es da diese riesen Wandbilder von ihm gibt, also so wie das wahrscheinlich vor den Toren Moskaus mit Putin ist oder mit Kim Jong-un in da oben in, wie heißt denn das in Nordkorea?
Dort? Ja, die
wie heißt denn die Hauptstadt von Nordkorea?
Pyongyang,
ja, richtig, genau.
Im Unterschied zu Ping Pong.
Und dass es ähnlich ist in Liverpool, wenn man da reinfährt, dass man dort diese riesen Bildnisse von Jürgen Klopp an den Häuserwänden sieht.
Ist ja, die lieben den wirklich, aber da muss man dem Klopp auch wirklich lassen, der ist da hingegangen, nicht wie irgendein Trainer, der sagt, oh, ich spreche auch kein Wort der Landessprache. Ich meine, da haben wir ja auch genügend Trainer weltweit, die irgendwo hinfahren und, weiß ich nicht, Trainer in Spanien sind, aber kein Wort Spanisch können oder sowas. Und der hat ja erstens sehr an seinem Englisch gearbeitet und zweitens, der ist ja vom Typ her einfach, der muss super sein. Also ich habe letztens was über ihn gesehen, dass zum Beispiel der Stadionsprecher, der das auch seit 30, 40 Jahren macht, der sagte, am zweiten Tag oder sowas, als Jürgen Klopp da angefangen hat, ist er dem irgendwo auf dem Gang begegnet und hat dann gesagt, Mr. Klopp, nur ganz kurz, ich möchte mich vorstellen, ich bin sowieso. Und da fällt er dem schon in die Arme, sagt, die berühmte Stimme des Stadions. Und der kannte seinen Namen, der kannte alles von dem. Cool. Und dann sagte der Stadionsprecher hinterher, dann begegnete er irgendjemandem da vom Team, das den Rasen macht und sagte, der Typ ist unglaublich, der Klopp ist seit 3 Tagen hier, der kennt hier alle mit Namen. Und der Stadionsprecher sagte auch, der Vorgängertrainer, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, sagte, der hat nach 6 Jahren, wusste der nicht, wie ich heiße. Also sprich, der Klopp scheint eben auch so ein Mensch zu sein, der wirklich auch alle da mitnimmt.
Ich glaube, ist ein Sympathieträger. Ja. Also eine riesen Schnittmenge, glaube ich, hat er. Und ich glaube, der kann auch alles verkaufen. Macht er bestimmt da drüben auch in England.
Aber der ist einfach, wie sagt man im Ruhrgebiet, der hat das Herz am richtigen Fleck hängen.
Am richtigen Fleck. So. Meister, also jetzt vorzeitig, ich glaube, die haben noch 7 Spieltage dort in der Premier League.
Genau.
Ist er gewonnen, weil Chelsea gestern gewonnen hat.
Gegen Manchester,
richtig. Und jetzt ist eben der FC Liverpool nicht mehr einzuholen. Und wer geht nach Chelsea? Das war auch noch eine wichtige Meldung in dieser Woche.
Ah, das war doch der Thibaut.
Timo Werner von RB Leipzig, richtig. Timo Werner geht nach Chelsea und ist damit quasi ein Gespiel. So, bei Frauen ist es die Gespielin, bei Fußballspielern, der Gespiel von Roman Abramowitsch.
Guck mal, wie sich jetzt die Kreise schließen. Manchester, Timo Werner und alles. Jetzt kommen wir zum gespielten Witz.
Jetzt kommen wir zum gespielten Witz, genau, ja. Und wir hatten ja drüber gesprochen in dieser Woche, wie das wohl aussieht, wenn der Timo Werner dort das erste Gespräch mit dem Roman Abramowitsch führt. Ob der überhaupt mit seinen Spielern redet? Ah ja, bestimmt, oder? Wenn du so Multimilliardär bist und dann weißt du so Timo Werner oder ja, so Cristiano Ronaldo, die lässt du bestimmt einfliegen auf deine Superjacht, oder? Du liegst irgendwo in der Karibik oder vor Nizza. Nee, Karibik machen die nicht. Da werden sie zu wenig gesehen. Ich glaube, die liegen schon so vor Nizza und Saint-Tropez irgendwo, ja.
Wahrscheinlich,
ja. Und dann lässt du wahrscheinlich den Timo Werner da einfliegen im Heli.
Ja. Ich glaube, die wollen schon mit den Spielern sprechen, weil wenn du reich bist, entweder hast du einen Fußballclub oder du hast Pferde. Und bei den Pferden weißt du die Antworten nicht immer so, bei den Rennpferden. Ja. Und deswegen, glaube ich, entscheidet man sich dann schon sehr bewusst, vielleicht dann eher doch für den Fußballspieler.
Ja, glaube ich. ich auch.
Viele haben nicht viel zu sagen, aber zumindest kannst du die Spielerfrau nett angucken.
Und ja, also die werden sich den Spieler erstmal einfliegen lassen. Und ich stelle mir das wirklich vor, auch beim Roman Abramowitsch. Der ist ja jetzt auch noch nicht so alt. Der ist ja jetzt irgendwie Ende 40, Anfang 50 oder so. Der sitzt da bestimmt in seinen Privatgemächern auf der Yacht und da lümmeln bestimmt so 4, 5 Mädchen rum, so keine Ahnung, in Hotpants und so weiter. Und
Nacktmädchen?
Vielleicht Nacktmädchen. Genau, ja, Nacktmädchen. Die da oder lausige Mädchen. Die dann der Wendler zum Fraß vorgeworfen bekommt, ja. Und dann empfängt er so den Timo Werner. Ja, hallo Timo, ich bin der Roman. Und dann stehen so die ganzen Typen so in schwarzen Anzügen drumherum, so mit Sonnenbrillen und so weiter. Und Timo Werner denkt sich, scheiße, hätte ich doch mal bei Uli Hoeneß unterschrieben.
Da hätte es wenigstens Bockwurst gegeben. Ja. Vielleicht, ich stelle mir auch den Abramowitsch so vor, dass die da so sitzen und do you like to play PlayStation with me? So, dann sitzen die da und dann daddeln die FIFA, wie heißen die Dinger da? FIFA 2020 oder sowas.
Wahrscheinlich, ja.
Oh, mit do you know Kalashnikov?
Ja, ich möchte es mir nicht vorstellen. Aber natürlich alles Gute. Ich glaube, für 53 Millionen ist er verkauft und das ist der, oh Gott, ich will mich nicht festlegen, aber ich meine gelesen zu haben, der teuerste Transfer eines deutschen Spielers überhaupt bisher.
Ach, guck an. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Glaube ich. Herzlichen Glückwunsch. Oh, ja, was ist jetzt? Ach so, von Gespiele zu gespielten Witz, Micha. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja.
Auf vielfachen Wunsch, der gespielte Witz.
Natürlich.
Deswegen, es liegt nicht in unserer Verantwortung, es liegt in eurer. Ihr wolltet das so.
Zwei von drei Podcast-Hörern sagen, wir wollen den gespielten Witz. Ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich kann nur vorwarnen, es wird furchtbar schlecht. Es wird furchtbar
definitiv schlecht. Und wir müssen wieder die Rollen verteilen. Du bist in dem Fall Patient.
Ja.
Du kannst mal überlegen, Kasse oder privat?
Lass mich Kasse sein, bitte.
Okay, du bist Kassenpatient.
Ja. Ja.
Praxisgebühr ist ja abgeschafft, also das ist jetzt nicht das Problem für diesen Witz.
Nee, darf ich jetzt sagen, dass ich privat bin? Also darf man sagen, Podcast, ja. Ist ja auch kein Sozialneid, im Gegenteil. Also ich zahle echt über 700 Öcken jeden Monat in meine private Krankenversicherung ein. Deswegen sage ich jetzt einfach, ja, ich bin privatversichert.
Ja gut, dann eigentlich müsste dann jetzt gleich der Witz, weil also möchtest du noch privat sein? Man fragt sich ja immer, will man wirklich noch privat sein?
Ja,
es ist dann mal irgendwann auch passiert, weißt du, du gehst mit einer Erkältung hin und dann wird der Lungenfunktionstest gemacht und die Herzkranzgefäße untersucht und so weiter. Es hat nicht Vorteile. Ich finde das
Nee, hat's nicht, das stimmt. Und das Problem ist ja, dass du jedes Jahr, wirklich jedes Jahr eine Erhöhung kriegst.
Richtig.
Und zwar immer gleich um 50 Euro oder so. Ich glaube, ich habe angefangen mit 300 Euro oder unter 300 Euro und bin jetzt, wie gesagt, bei weit über 700 Euro jeden Monat.
Es ist, ja.
Also ich verrückt. Die Sorgen hat der Roman Abramowitsch nicht.
Ja, der hat gar keine, der hat nichts krank in Kasse.
So, entschuldige, ich wollte dich aber nicht unterbrechen. Ja, also jetzt gespielt, aber soll ich lieber Kasse sein?
Du kannst gerne Kasse sein. Ja,
ich bin Kasse, ja, okay.
Du bist Kasse. Ich bin Zahnarzt.
Ja.
Der auch Kassenpatienten nimmt. Also ich bin einer von der allgemeinen Sorte sozusagen. Und du bist mein Patient. Du liegst jetzt bei mir im Stuhl.
Und ich finde das so furchtbar, weil ich jetzt auf deinem Stuhl liege und dann hast du vielleicht manchmal so Klammern drin oder irgendwelche Wattetabs oder so. Jedenfalls mundweit aufmachen und der Vorwerk darum. Und dann stellt dir der Zahnarzt Fragen.
Genau.
Kennst du das?
Nee, das passiert bei mir eigentlich seltener. Also meistens unterhalten sie sich über mich hinweg. Kennst du diese Gespräche? Du liegst da und die unterhalten sich, ob sie gleich zum Mittagessen gehen oder nicht.
Ja, sowas. Aber es gab auch Situationen, wo und fahren sie auch in Urlaub dieses Jahr?
Das wäre ja noch eine geschlossene Frage. Am besten ist, wie ist denn Ihre Meinung eigentlich dazu?
Wie ist denn Ihre Meinung zu Kroatien?
Ja.
Genau. Stimmt, ja.
Großartig.
Okay,
aber ist dir übrigens warum hängen bei Zahnärzten, ich habe nur einen Zahnarzt bis jetzt erlebt, an dem die Bilder tatsächlich an der Decke hängen?
Also weil man doch in der Horizontale sich befindet während.
Richtig, aber die meisten machen das nicht. Du guckst doch meistens immer nur gegen so eine hässliche, abgehängte Decke und dann vielleicht so ein paar Leuchtstoffröhren da drin. Bei dem einen Zahnarzt hing wirklich mal das Bild an der Decke, fand ich gut.
Ja, und ich habe bei meinem Zahnarzt, beim vorletzten Zahnarzt, den ich hatte, dort habe ich sogar ein Wort gelernt, nämlich Fraktal. Was ein Fraktal ist. Weißt du, was ein Fraktal ist?
Ein Apfelmännchen zum Beispiel.
Was für Ding?
Siehste?
Was?
Fraktal ist doch aus der Mathematik, wenn das dann, ich habe das vor 1000 Jahren mal früher auf dem C64 gemacht, wenn du so Formeln nimmst und dann kannst du dahinter immer in die Unendlichkeit reinzoomen und dann kommt
so Formel raus. Richtig, genau, was ins Unendliche geht. Und wenn du das verbildlichst, hast du dann eben so Spiralen, die dann so in spiralförmig halt ins Unendliche gehen. Und da habe ich gelernt, das ist ein Fraktal. Das habe ich 100-mal gesehen, das Ding. Ja, 100-mal gesehen und dabei gelitten. So, aber jetzt also bei meinem Zahnarzt damals. Jetzt will ich dich aber nicht ablenken. Gedanken vom, gespielten Witz. Ja, ja, also okay, ich liege jetzt unter dir.
Ja, genau, du kannst auf ein Bild starren deiner Wahl.
Ich liege, stört dich aber nicht, dass ich in Dreiecksbadehose da liege. Oder soll ich mir, ich habe ja was drüber, du hast mir so ein Lätzchen umgebunden irgendwie. Ja?
Sagen wir so, falls bei dir da irgendwas passieren würde, würde ich kurz mit diesem Schlauch, mit dem die Sprechstundenhilfe meistens immer so den Mund bewässert, würde ich nochmal
abfüllen. Hast du eine Schwester dabei?
Na, ja, die ist auch dabei, die hat aber keinen Text.
Also sie hat keinen Text.
Das ist keine, okay, keine Sprechrolle.
Da. Okay, gut.
Ja. Gut, also es gibt
also ich jetzt beide. In Dreiecksbadehose bei dir auf dem Zahnarztstuhl.
Was ich anhabe, interessiert dich jetzt nicht, ja?
Über mir das Fraktal. Was interessiert mich nicht?
Das fatale Fraktal. Was ich anhabe, ist jetzt tut nichts.
Nee, das ist mir ehrlich gesagt.
Nicht, dass dieser Witz hier noch abdriftet.
Aber Mundschutz hast du schon.
Mundschutz habe ich schon. Und ich habe auch einen wahnsinnigen Bohrer.
Übrigens hat mir mein Zahnarzt, entschuldige, dass ich unterbreche, hat mir mein Zahnarzt jetzt erzählt, da gab es ja, als Corona so losging, beziehungsweise dann so ein bisschen im Zenit war, gab es ja tatsächlich auch schon den Fastbeschluss der Bundesregierung, Zahnärzten unter die Arme zu greifen. Und zwar, ich glaube, 30% ihres Verdienstausfalls zu zahlen.
Aha.
Ja. Und das hing natürlich zusammen, dass Zahnärzte verhältnismäßig wenig Patienten nur noch empfangen durften. Und pass auf, mein Zahnarzt hat mir erzählt, okay, die haben sich damit abgefunden, die haben in ihrer Praxis dann auch erstmal alles runtergefahren, Corona-mäßig, weil es halt auch schwer war, jetzt so hygienemäßig all diese Dinge zu besorgen, die dann gefordert waren und so fort. Und viele Leute haben sich auch nicht getraut, also haben die von vornherein gesagt, okay, wir fahren den Betrieb ein bisschen runter, weil es macht ja jetzt eh keinen Sinn, ja voll besetzt zu bleiben. Manche Praxen haben das aber gemacht in Deutschland. Ja, dass sie also trotzdem voll besetzt geblieben sind, und da hat sich dann eben der Zahnarzt auch gekümmert, dass er diese ganzen Hygienegeschichten, diese ganzen Desinfektionsmittel und Masken und was weiß ich, was da alles auf einem bestimmten Standard auch sein muss, haben die besorgt. Und weil es eben einige Praxen in Deutschland gab, die den Betrieb quasi nahezu ungestört aufrechterhalten haben, hat dann die Bundesregierung gesagt, okay, dann gibt's für alle keine Zuschüsse, keine Beihilfe.
Yeah. Ja, also ich habe in meiner Praxis habe ich denen die Beihilfe gezahlt, weil auf der Rechnung steht drauf, wegen hier besonderer Maßnahmen und so weiter und so fort.
Nein.
Weiß nicht, 6,95 €. Also mein Desinfektionsmittel habe ich selbst bezahlt.
Ja.
Irre. Also insofern.
Ja. Das ist schon nicht ohne. Ich war für 29 € beim Friseur. Wo es eigentlich, keine Ahnung, 22 gekostet hat.
Ja. Gut, früher ich kann es ja verstehen. Vielleicht weniger Leute reinlassen und so.
Dass man das in Kuhköthen früher in Sachsen-Anhalt, ja, also zu Zeiten der Dreiecksbadehose, 1,50 €. Weiß ich noch, wie heute.
1,50 €?
1,50 €, ja.
Das ist aber teuer gewesen, wenn du alle 10 Jahre einmal gehst.
Das war vor dem Krieg, ja. Okay, aber jetzt sind wir wieder beim Zahnarzt.
Wir sind also beim Zahnarzt.
Ich liege unter dir, ja.
Dein Text wird gleich sein, also ich sage was als Zahnarzt, dann sagst du was und dein Text wird sein, okay, kein Problem.
Okay, alles klar. Ja? Also das kann ich sagen, ja,
so,
gut.
So, also du liegst.
Ja, ich liege.
Ich über dir. Heute bin ich mal oben.
So. Ah! Hast du schon gespritzt?
Bitte was, André?
Einspritzen, also dass es nicht wehtut. Mein Zahnarzt fragt mich immer, also es könnte wehtun, wollen wir prophylaktisch spritzen? Und dann sage ich ja, bitte prophylaktisch.
Ja, siehst du, das ist aber wegen der Abrechnung.
Ach so.
Das ist, dann können Sie die Spritzen schon abrechnen. Das ist so genau, wie ich letztens mal hatte, du darfst auch niemals, also auch beim Zahn, wo es gar nicht wehtut, habe ich dann irgendwann mal gemacht, so ganz kurz. Und das war dann Vitalitätsprüfung eines Zahnes.
30 €.
Ja, 6 € tralala oder sowas. Da musst du sehr aufpassen, was du machst oder was sagst.
Okay, also was nochmal mein Text war. Okay,
dein Text ist kein Problem.
Genau. Kein Problem, okay.
Ja? Also, wir begeben uns in die Situation, ja. So, okay.
Das ist der Absauger hier.
Machst du sehr schön. Soll ich den Buzzer nochmal dazu? Wir hören Radio. Bitte, wir hören Russenradio und hören den Buzzer.
Ja.
So, und dann. Herr Hart, so, Vorsicht, das kann jetzt ein bisschen wehtun, was jetzt kommt. Oh, der ist ja gut. Ich hatte schon Sorge, dass Sie da empfindlicher sind. Also ja, das kann jetzt ein bisschen wehtun. Ich habe seit 3 Jahren ein Verhältnis mit Ihrer Frau.
Schenkelklopfer. Ey, was ist denn der?
Na, natürlich hier vom Russenfunk.
Vom Russenfunk.
Kam zwischen den Buzzern.
Ich sag euch, es dauert nicht mehr lange, dann beherrschen die Welt.
Ja.
Der Russenfunk.
Mit schlechten Witzen.
Michael, ich würde sagen, es ist zu heiß, um jetzt noch weiterzumachen.
Nein, ihr könnt jetzt nahtlos weiterhören auf 4625 Kilohertz. Da gibt es den Buzzer.
Ja. Und ja, wir gehen jetzt ins Freibad, hören uns morgen früh wieder im Radio.
Auf jeden Fall. Oder nächste Woche hier.
Meine Rede, genau. Bis dahin, alles Gute. Was wir heute vergessen haben, das reichen wir aber nach, falls überhaupt jetzt jemand bis zum Schluss durchgehalten hat. Wir haben heute gar keine Streaming- und Lesetipps gegeben.
Stimmt, aber das ist ja in den Zeiten dieser Lockerung. Ich glaube, im Moment holen
ja,
alle alles
wollte auf. Ich auch sagen. Ja, alle sind draußen bei dem Wetter und so weiter und so fort. Ja, kommt doch kein Mensch zu uns. Also, bis morgen früh im Radio oder nächste Woche.
Macht's gut. Mit dem nächsten Podcast.